gefreut haben wir uns alle an diesem herrlichen Wetter, wenn die Sonne wieder vorbricht. Und am schönsten ist, wenn die Kinder jetzt beginnen vom Kinderchor. Kraft der Sonne, die ist immer wieder ein Bild gewesen für die mächtige, glühend heiße Liebe Gottes. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Das Danken nicht vergessen. Wir wollen es miteinander tun. Ich weiß nicht, wie viel Sie Gelegenheit heute schon gehabt haben, Gott zu danken. Wir tun es mit dem Lied 608, die Verse 1 bis 4. 608.
Thank you.
Wir wollen beten. Du, unser himmlischer Vater, der Dank, der kommt so gequält bei uns. Und oft sind wir auch im Murren und in der Bitterkeit so verkrampft. Da musst du uns erst die Zunge lösen, dass wir dich preisen können über deinen großen Wundern. Herr, wir sind oft blind, dass wir gar nicht merken, wie deine Güte uns umgeben hat, wie du uns auch die letzten Tage und Stunden geleitet hast, wie du uns beschützt hast vor Gefahr, wie du uns mit allem Äußeren versorgt hast und uns den Frieden geschenkt und auch in der Altersschönheit dieses Tages mit dem Sonnenlicht und der erwachenden Natur sehen wir deine Liebe. Aber Herr, gib uns den Blick in dein Herz, wie du uns das schenken willst, heute, dass wir zur ewigen Welt gehören, dass du uns dazu da hast, dass wir dein Lob verkünden vor der Welt. Herr, gib doch, dass wir erweckt und bewegt werden durch dein Wort heute. Und wir wollen jetzt jeder für sich dir in der Stille das bringen, was uns bedrückt. Danke, Herr, dass du nahe bist allen denen, die dich mit Ernst anrufen. Amen. Ich lese aus dem Römerbrief, Kapitel 5. Das ist Seite 183 im Neuen Testament, in den Bibeln, die bei Ihnen dort in der Ablage stehen. Römer 5 von Vers 6 bis Vers 12. Das Herz des Neuen Testaments schlägt im Römerbrief. Paulus war es geschenkt, uns das zu zeigen, was der Tod Jesu an Befreiung, an Freude und an Gewissheit schenkt. Jetzt sagen Sie, der ist schwer verständlich. Das liegt einmal daran, dass wir so schlecht Gottes Gedanken verstehen. Wir sind in unsere eigenen Gedanken so verkrümmt. Und das andere ist, dass bei Paulus jeder Sprachstil durchgeht. Dass, wenn er schreibt, da rutscht ihm dauernd die Feder aus. Er kann gar nicht richtig die Sätze zu Ende führen. Deshalb ist auch schwierig zum Übersetzen. Er überschlägt sich direkt im Beschreiben dessen, was das Sterben Jesu für uns bedeutet. Von Vers 6, Kapitel 5. Denn Christus ist schon zu der Zeit, als wir noch schwach waren, für uns Gottlose gestorben. Nun stirbt kaum jemand um eines Gerechten willen. Um des Guten willen wagt er vielleicht sein Leben. Aber Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Um wie viel mehr werden wir nun durch ihn bewahrt werden vor dem Zorn, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerecht geworden sind. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und nun singen wir, bei dir, Jesu, will ich bleiben, 406, die ersten vier Verse, 406.
Thank you.
wir stehen jetzt ja in den Sonntagen zur Passionszeit. Und ich las neulich, das könnte ein junger Mensch von heute nicht mehr behalten, wie die Namen dieser Sonntage sind. Gehören Sie auch dazu? Ist ganz einfach. Man braucht bloß eine dumme Eselsbrücke. Und kann man sich Sonntag ganz einfach behalten, wie die Reihe nach kommen. Meine Mutter hat mir als Kind so Eselsbrücken mitgegeben, wie man die Bibelbücher eigentlich, nur der kann die Bibelbücher hintereinander, der das weiß, in des alten Bundes Schriften merke, der an erster Stelle. Ich habe 10 Mark noch früher dafür gekriegt, wenn ich es auswendig gelernt habe. Können Sie sich ja selber einen Preis aussetzen. In Vocavi, das ist der erste Sonntag der Fastenzeit. Reminiscere. Oculi. Letare. Judica. Palmsonntag. Wie kann man sich das merken? Durch den Spruch. In des Richters Ofen liegen junge Palmen. Der ist so dumm, dass man ihn behalten kann. In Vocavit des Richters Reminiscere, Ofen, Oculi, liegen Letare, Judica, junge Palmen, Palmsonntag. Wollen wir mal sehen, ob Sie es nächsten Sonntag noch wissen. Im Losungsbüchlein können Sie dann die lateinischen Namen nehmen. Das kommt aus den Eingangspsalmen. Wir halten uns ja jetzt an die altkirchliche Predigtreihe. Daher kommt es auch, dass wir nach wenigen Wochen schon wieder über ein Weinberggleichnis reden. Das eine war von dem gleichen Lohn für alle Arbeiter, das wir Ende Januar gehabt haben. Und heute haben wir Markus 12, Vers 1 bis 12. Das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Diese Texte sind auch in der katholischen Kirche gebräuchlich und gehören zum altkirchlichen Evangelium, das also durch viele Jahrhunderte hin benutzt wurde. Bei uns kommt es nur alle 6 Jahre dann wieder als Predigtext. Und Jesus fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum und grub eine Kelter und baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie auf den Kopf und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn. Den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Er wird kommen und die Weingärtner umbringen und den Weinberg anderen geben. Habt ihr denn nicht dieses Schriftwort gelesen? Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen und ist ein Wunder vor unseren Augen. Und sie trachteten danach, ihn zu ergreifen. Und fürchteten sich vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Und sie ließen ihn und gingen davon. Eine ganz furchtbare Geschichte hat sich da zugetragen. Grausam, blutrünstig, hinterhältig und gemein. Es kommt zu schlimmsten Misshandlungen, ja regelrechten Folterungen. Es hat eigentlich nur angefangen mit ganz höhnischen Sprechchören und dann wurden die ersten Boten, die der Herr des Weinbergs geschickt hat, die wurden einfach geschmäht und mit leeren Händen zurückgeschickt. Aber dann flogen Fäuste und dann mitten ins Gesicht. Einem zerschlugen sie das Haupt, der nächste liegt tot da. Und dann geht das der Reihe nach, einer um der andere. Und zum Schluss ist der Sohn des Weinbergsbesitzers plötzlich auch unter den Toten. Und dann nehmen sie den Leichnam und werfen ihn zur Türe hinaus. Sagen Sie, wo steht denn eigentlich sowas? In der Bildzeitung? Oder im Evangelium? Wie kann denn Jesus so eine blutrünstige Geschichte erzählen? Jesus tut das, um uns zu zeigen, wie zerrüttet unser Verhältnis mit Gott ist. Wie das Tischtuch zerschnitten ist und mit welch brutaler Gewalt man Gott ablehnt. Machen Sie sich mal kurz bewusst, wenn Sie so die Gleichnisse Jesu an sich vorüberziehen lassen, wie wunderbar Jesus das hat beschrieben. Bei den Vögeln die Harmonie oder bei der Saat, die wächst, oder das Gras und die Blumen oder der Weinstock und die Reben. Jesus hat ganz herrliche Bilder aus der Natur gegriffen. Aber sobald der Mensch erscheint, der Mensch, dann ist eine kriminelle Energie da. Es kommt zu schrecklicher Auseinandersetzung, es kommt zu Gewalttat, Blut fließt. Ob das bei dem ist, der unter die Mörder gefallen ist, der vom barmherzigen Samariter gefunden wird, oder ob das der ungerechte Haushalter ist, der da betrügt und feilscht, oder was Sie an Gleichnisse auch immer wieder nehmen, der verlorene Sohn, der sich gegen seinen Vater auflehnt, oder hier bei der Geschichte von den bösen Weingärtnern. Und das hat Jesus ganz bewusst gewählt, um uns etwas zu zeigen. Ich meine zuerst unseren unbändigen Freiheitswillen. Unseren unbändigen Freiheitswillen. Warum lehnen sich denn diese Winzer auf? Es geht doch ganz einfach um die Macht. Machtergreifung pur, Revolution, wir wollen das Sagen haben. Soll niemand mehr über uns bestimmen können. Wir wollen über uns selbst verfügen. Da soll keiner mehr in unser Leben hineinfunken können und keiner mehr hineinreden können. Wir brauchen keinen Herrn mehr, der über uns bestimmt. Und niemand mehr, der etwas sagen will zu uns. Glauben Sie, dass es in der ganzen Welt irgendeinen Herrn gibt, in welchem Amt auch, der sich so etwas gefallen lässt? Also, ich hätte nach der ersten Misshandlung hätte ich die Polizei gerufen. Und Sie wahrscheinlich nicht anders. Und da geht ja alles drunter und drüber. Wo kommen wir denn hin, wenn wir uns das gefallen lassen? Wo gibt's denn so etwas? Da wird ja das Gleichnis fast absurd, dass der Besitzer des Weinbergs den nächsten Knecht schickt und dann noch einen Knecht, wie wenn er es gar nicht zur Kenntnis nehmen würde. Und wieder, und dann kommt es zu Misshandlungen, und dann kommt es zu Quälereien und zu Misshandlungen, und dann schließlich, ja, zum ersten Mord, zum nächsten Mord. Und es wird immer deutlicher, Sie wollen dieses Wort nicht hören, das diese Boten überbringen. Auch der Gedanke des Weinbergsbesitzers, kein Mensch könnte so einen Gedanken haben, Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Und Sie wissen schon lange, um wen es sich denn da handelt, wer denn da verglichen werden kann. Eine solche Geduld hat nur der ewige Gott. Niemand, kein Mensch kann so etwas tun, so unendlich. Wie er danach geht und das immer wieder probiert und immer wieder anknüpft. Das ist ja gar keine Geschichte, die Jesus erzählt, nicht eine Erzählung, sondern das ist ja wirklich so passiert. Jetzt schauen Sie einmal die ganze lange Geschichte der Propheten an. Wie Gott im ganzen alten Bund seine Boten geschickt hat, schließlich an Jeremia, den man in den Brunnen wirft. Wie viele sind umgekommen? Und dann denkt man immer daran, wenn man in Jerusalem am Ölberg steht, an der Stelle, Dominus Flevi, der Herr weinte, da saß Jesus und blickte auf die Stadt hinunter. Erkennst du nicht, was zu deinem Frieden dient? Nein,
Der Widerspruch war so groß. Der Widerspruch bis in unsere Tage. Wir wollen nichts davon wissen. Mit Empörung, mit Leidenschaft, das Trotzige. Nein, wir wollen nichts mehr. Und wenn Sie heute an dieser Stelle vom Ölberg, von dieser Dominus Flevit-Kapelle hinunterschauen, auf den Platz, wo damals noch zur Zeit Jesu der große Tempel stand und wo sich die Menschen drängten zum Gottesdienst, dann fällt ja auf, dass dort heute jene Moschee steht. Symbol einer Großmacht Islam. Das, was Mohammed da aus den Religionen zusammengeschrieben hat, hat ja eine Speerspitze. Unversöhnlich. Das Nein zum Christus Gottes. Keine Vergebung, keine Erlösung, keine Auferweckung durch Jesus. Und da gibt es keinen Dialog. Das Nein ist so klar geworden und das heute so sichtbar aufgerichtet, das Nein zum Rufen Jesu. Und wenn Sie die Winzer fragen, was wollt ihr denn eigentlich, was ist denn euer Wunsch? Das ist der Erbe. Wir wollen das Erbe selber haben. Wir wollen es uns unter den Nagel reißen. Wir wollen es selber bestimmen. Wir leben ja heute in einer Zeit der Emanzipation und jeder von uns ist ja irgendwo von dieser Zeitmeinung beeinflusst. Welche Frau beschäftigt sich nicht damit, ob ich nicht doch in meinem Leben den Kürzeren ziehe? Sicher richtig, bloß passen Sie mal auf, dass diese Emanzipation, diese Ich-Sucht ganz stark gegen Gott tobt. Und das ist fast zum Symbol unserer Zeit geworden. Ich will mir doch nichts mehr vorschreiben lassen von Gott. Ich weiß doch selber, was richtig ist. Ich brauche doch niemand mehr, der mir noch Leitlinien gibt und Richtungen gibt. Ich weiß nicht, wo Sie arbeiten, aber dort, wo Sie im Geschäft sind, stellen Sie sich mal vor, Sie würden sagen, es ist mir ganz wurscht, kümmere mich ein Kehricht drum, was mein Chef von mir will und was meine Kollegen zu mir sagen. Hauptsache, ich schaffe in meine Tasche. Das ist heute das Selbstverständliche des modernen Menschen geworden in seinem Umgang mit Gott. Ich will doch mein Leben selber verfügen. Ich will doch das tun, was mir Spaß macht. Und es kommt dazu, so wie Jesus schreibt, die ganze friedliche Idylle des Weinbergs, eigentlich ein schönes Plätzchen, ist plötzlich erfüllt vom Streit und von den Hasstoben, von Blut und von Schlägen und von Kampf. Das ist der Grund, warum unsere Welt so geprägt ist von dem allem. Ein unbändiger Freiheitswillen tobt sich da aus, ein unbändiger Freiheitswillen. Jetzt möchte ich aber zum Zweiten noch reden über die unglücklichen Winzer. Die tun mir einfach leid. Mit denen habe ich heute Mitleid. Die unglücklichen Winzer. Weißt, vergisst man das in den Predigten. Und die werden so dargestellt, wie wenn sie da also die auftrumpfenden Leute sind. Ich habe lang darüber nachgedacht, wenn man mal das Gleichnis so ein bisschen weiter spinnt, werden die überhaupt glücklich bei dem, was sie sich da gemacht haben? Werden die überhaupt glücklich? Oder schielen sie dauernd voll Angst um die Ecke, ob jetzt doch noch der Herr des Weinbergs anrückt mit der Polizeitruppe und sie alle weggeführt werden? Wie ist es mit dem schlechten Gewissen in ihrem Leben? Ist nicht typisch, dass deshalb Menschen immer Angst haben vor Gott? Es macht ja gar keine Freude, wenn man sich den Raum so erobert für sein Leben. Aber jeder weiß ganz genau, was da geschehen ist. Aber man will es nicht wahrhaben, man redet drumherum. Werden Sie überhaupt glücklich bei Ihrer Arbeit? Liebe Freunde, ich glaube, das ist eigentlich das Typischste heute bei uns. Ich wollte eigentlich heute damit anfangen in der Predigt und sagen, ich habe es ja überschrieben, Erfolg und was dann? Jeder von Ihnen könnte von seiner Arbeit, von seiner Lebensarbeit ohne Punkt und Komma erzählen, wie schwierig die Kollegen sind und wie belastend die Arbeit ist und wie ungerecht man bezahlt und was da alles für Tücken drin liegen. Wir kriegen ja irgendwo keinen Frieden bei unserer Arbeit. Und wenn wir dann sagen, aber es ist doch erfüllend, ist Ihre Arbeit wirklich erfüllend? Können Sie auch, wie manche alte Leute, auf Ihre Lebensarbeit zurückblicken und sagen, ja, habe viel gearbeitet, habe immer gearbeitet. Ich glaub's keinem mehr, dass das wirklich befriedigt. Ich weiß, wie da unter der Decke die Unruhe ist. Ist wirklich meine Arbeit befriedigend? Lohnt die sich wirklich? Denn für wen arbeiten wir denn eigentlich? Und was kommt denn bei allem Arbeiten heraus? Dass die Frage nach dem Lebenssinn wir selber oft nicht beantworten können, zeigt doch nur, dass wir unser Leben überhaupt nicht mehr richtig begreifen, was da los ist. So wie die Weingärtner gar nicht mehr wissen, warum sie in diesen Weinberg gestellt sind. Das war ja eigentlich das Große in ihrem Leben. Sie waren ja nur als Knechte bestellt. Wir überschätzen alle unsere Kraft vielmals, wenn wir meinen, wir seien Weltverbesserer und große Leute, was wir alles durch unser Leben machen wollen. Wie viele zerbrechen an den eigenen Zielsetzungen, denen sie sich gegeben haben, ist nicht genug, dass da steht, da war ein Herr und er hat einen Weinberg gehabt und dann hat er die Knechte hineingestellt. Da sprachen wir neulich schon, wie was Weinberggleichnis hat. Dass das der Adel unseres Lebens ist. Ich muss nur fragen, Herr, welche Aufgabe hast du für mich mit meinem Leben? Und ich brauche mich nicht mit anderen messen. Gott hat eine spezielle Aufgabe für sie. Die ist anders als für den, der neben ihnen sitzt. Und Gott verlangt nicht mehr, als sie leisten können. Auch nicht mehr, als er ihnen Gaben gegeben hat. Aber er hat ihnen Aufgaben gegeben, auch wenn sie nur noch begrenzte Kraft haben. Und da gibt es keinen Ruhestand und da gibt es keine Pensionierung. Selbst die Kranken haben Aufgaben, wo sie wirken können. Was ist denn das? Frucht bringen. Das ist so gut, dass man da nichts produzieren muss. Das reift irgendwie organisch. Das wächst irgendwie in aller Stille unterm Sonnenschein. Wächst da eine herrliche Frucht. Das ist ja bei uns so schlimm, wenn wir immer wieder meinen, wir müssen uns selber als Herren fühlen und wir müssen dann auch mit dem Lob uns selber wieder in die rechte Position rücken. Ist doch gar nicht nötig. Wenn uns etwas gelungen ist, dann haben wir es Gott zu danken, der es uns gelingen ließ. Und wir dürfen auch in den Schwierigkeiten viel mehr mit Gott rechnen, wo wir in diesem Leben Aufgaben angewiesen bekommen haben. Ich freue mich immer, wenn ich Leute sehe, die plötzlich in einer schweren Lebensführung, eine junge Frau, die ihren Mann verloren hat und die sich nicht zurückzieht in der Bitterkeit, sondern sagt so, jetzt möchte ich noch einmal Liebe in diese Welt hineingeben. Und die sich verströmt und die Menschen sucht, wo sie sagt, da kann ich noch etwas tun. Frucht reift. Frucht. Sind eigentlich arme Tropfen, diese Winzer, die so verbissen um ihren Lebensraum kämpfen und gar nicht merken, da ist der gütige Gott, der ewige Vater, der ihnen doch den Raum gibt. Wovon haben sie denn ihre Lebenskraft? Sie haben sie doch nicht selber in die Welt geboren. Sie sind doch hineingestellt worden. Und da steht da, der Herr des Weinbergs, der hat doch den Weinberg gemacht. Der hat ihn angelegt, der hat die Mauer drumherum gebaut, der hat die Kelter gegraben. Der hat den Boden gehackt und das ist bei dem steinigen Boden in Israel eine schwere Arbeit. Der hat mein Leben so zubereitet, dass es Frucht bringen kann. Und das ist so wichtig, dass ich das zuerst einmal merke. Es kommt doch alles von ihm. Es ging durch unsere Hände, kam aber her von Gott, sagt Matthias Clotius. So simpel ist das. Aber ich wünsche, dass Sie heute wieder umkehren und sagen, ich möchte ganz neu in meinen Schwierigkeiten wieder lernen. Und es gibt bei Gott kein unnützes Leben. Er stellt die Leute in den Weinberg. Und da ist auch so, dass gerade die Zeiten, die wir meinen, die sind besonders schwierig, weil es vielleicht traurige Zeiten sind oder schwierige, kranken Zeiten, besonders wertvoll sind zum Fruchtbringen, wo wir etwas wirken können für den Herrn. Was kann Gott von ihrem Leben an Frucht eigentlich holen, wenn er seine Boten schickt? Sind da nur Dornen und Disteln? Oder wächst da etwas heraus von der Frucht, die er treiben lässt in ihrem Leben? Hat diese Glaubensgemeinschaft mit Gott bei ihnen solch eine Wirkung, dass sie sagen, da geht was aus, da kriege ich neue Kraft, da habe ich Freude und Mut, da kann ich andere teilhaben lassen dran? Noch ein letztes. Verschmähe diese Liebe nicht. Das ist eigentlich ein tolles Gleichnis von der Liebe. Jesus hat ja viel von der Liebe geredet.
Aber wissen Sie, die meisten Leute reden von der Liebe Gottes so farblos und so blass, dass es auch gar nicht stimmt. Sie sagen, ach, Gott ist eben lieb, nicht? Das klingt fast wie schwach oder wie dumm oder wie blöd oder so. Lieb, so als ein Zeichen der menschlichen Ohnmacht. Man sollte von der Liebe Gottes nur reden, so wie es Jesus hier im Gleichnis tut. Mit dem großen Opfer, das er bringt. Mit dem Opfereinsatz seines Lebens. Man kann von der Liebe Gottes nicht reden, ohne vom Blut zu reden, das fließt. Mit dem Gott seine Liebe erweist. Es ist was ganz Furchtbares, wenn man Liebe Gottes mit Füßen tritt. Ich will es Ihnen ein Beispiel erklären. Da war eine Frau, die hat eine kleine Witwenrente gehabt und weil das so schwierig ist, ihre Kinder durchzubringen, hat sie nebenher gearbeitet bis in die Nacht, um ihren Kindern eine gute Ausbildung zu geben und hat also für ihre Kinder alles gemacht. Und Sie wissen, wie die Kinder groß waren, haben sie der Mutter einen Fußtritt gegeben und gesagt, ich brauche die Alte nimmer. Verschmähte Liebe. Da regen sie sich auf und sagen, so darf man doch aber Liebe einer Mutter nicht behandeln. Eine Mutter, die doch die Liebe mit Schweiß für ihre Kinder gegeben hat. Ja, was machen wir mit der Liebe Gottes? Bei Gott ist die Liebe noch viel heiliger und kostbarer. Was hat Gott in ihr Leben hineingeredet? Man legt ja das Gleichnis so gern dann richtig aus und sagt, das war ja dann das Schicksal vom Volk Israel, dass die Römer kamen und die Stadt erobert wurde, in die Mauern geschleift wurden und die Juden vertrieben wurden. Was ist das für eine Geduld Gottes in meinem Leben? Mein Haus steht noch. Er hat mein Leben bis zum heutigen Tag erhalten. Wo ist die Frucht? Und das Erschütternde, dass Gott seine Liebe gegen uns erweist, obwohl wir ihm doch immer wieder den Rücken zeigen, obwohl wir ihn immer wieder ablehnen, seine Liebe verschmähen. Ich brauche deine Liebe nicht. In diesem maßlosen Egoismus, ich kann mein Leben selber packen. Ich krieg das schon selber hin, ich bin da clever genug und ich werde das schon irgendwie richtig machen. Und er steht doch da, Tag für Tag, nur mit der Liebe. Haben Sie es gemerkt? Er sucht sie mit der Liebe. Wo kann ich dir helfen? Lass mich's doch machen. Es ist überhaupt keine Schande, den ganzen Schlamassel Jesus vor die Füße zu werfen. Es ist nicht mal eine Schande, Jesus die ganzen Versäumnisse, die Riesenschuld und alles, was wir falsch gemacht haben, einfach hinzulegen. Dafür ist er da. Komm doch. Das Allerfurchtbarste ist, ihn abzuweisen und ihn nicht mehr haben zu wollen. Und ihn abfahren zu lassen. Und wenn das immer blutrünstiger wird, ja immer heftiger. Ich will ihn nicht haben, ich kann es nicht mehr ertragen und es geht mir ins Gewissen. Doch, und er ruft fort und fort, bis heute. Am Sonntag Reminiscere erinnert man sich auch gerne der großen Blutspur des Martyriums für Jesus. In unseren Tagen sind ja viele Mitchristen in anderen Teilen der Welt in große Not und Bedrängnis geraten, in Haft, benachteiligt und des Zeugnisses für Jesus willen, ist ihnen das deutlich, dass ihr Zeugnis für Jesus Widerstand provoziert. Warten Sie doch nie, dass Sie da Lob dafür kriegen. Feindschaft, Verachtung und Hass gehört ganz natürlich dazu. Aber wir freuen uns, dass doch bis heute der Liebesruf Jesu uns gilt. Was ist die Antwort von Ihnen? Sie brauchen jetzt gar nicht beeindruckt sein. Aber umkehren sollen Sie. Umkehren. Herr, ich will deine Liebe in mein Herz hinein strahlen lassen heute, an diesem Sonnentag. Ich möchte, dass du mein Leben ergreifst. Ich will Frucht bringen für dich. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Das ist ungeheuer. Selbst aus der Ablehnung, aus der Feindschaft und aus dem Gotteshass hat die Liebe Gottes noch ein Rettungsinstrument gemacht. Das ist das Tolle am Kreuz. Das Kreuz ist ein Symbol der Menschenfeindschaft gegen Jesu Einladungsruf. Da wird sichtbar, wir wollen ihn nicht hören. Wir meinen immer wieder, unsere sei vielleicht ein bisschen eleganter gewesen. Wir begreifen gar nicht. Mein Nein, auch dem Reden Jesu gegenüber,
ist genau die gleiche Aufruhrbewegung wie von den bösen Winzern. Wir wollen ihn nicht. Und da ist wichtig, dass man einen ganzen Kurswechsel vollzieht und sagt, ja Herr, dein Kreuz und Leiden soll für mich nicht vergeben sein. Ich will dich aufnehmen in mein Herz. Und das ist der Anfang von Freude, von Frieden, von Zuversicht, von neuem Mut. Da beginnt doch das Leben. Ich bin in seinen Weinberg gestellt, ich darf für meinen Herrn Frucht bringen. Unser Leben, wie kurz oder wie lang oder wie schwierig oder wie dornenreich es ist, das ist doch nur von dort her zu sehen, dass ich für den ewigen Herrn etwas wirken darf zu seinem Lob. Amen. Nun singen wir das Lied von Johann Hermann, O Gott, du frommer Gott, von den Aufgaben und Diensten und Verpflichtungen, auch in unseren täglichen Lebensaufgaben. O Gott, du frommer Gott, 495, die Verse 1 bis 5. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, du machst uns
zur guten Pflanze in deinem Weinberg und auch zum richtigen Arbeiter. Das ist so groß, dass du in deiner Vergebung unser Leben erneuerst und dass wir jetzt auch all das, was bei uns verkehrt und falsch ist, einfach vor dir bekennen, bereuen, hassen und lassen dürfen. Und du willst unser Leben umfassend verändern. Du möchtest in unseren Familienbeziehungen, in unseren Arbeitsverhältnissen wirksam sein. Wir wollen das ganz neu in der Verantwortung vor dir beginnen und auch durchführen. Auch den Platz, den wir einnehmen in unserem Volk und in unserer Stadt. Wir danken dir, dass es vor dir kein lebensunwertes Leben gibt. Dass du auch die schweren Lebensabschnitte benutzt, dass wir umso mehr Zeugnis von deiner Liebe geben können. Darum bitten wir dich jetzt auch ganz besonders für die Kranken und für die Leidenden und für die Bedrückten, Traurigen, dass du sie frei machst, dass sie von dir reden können und deine Zeugen sind. Herr, du stellst uns auch immer hinein in so viel Not in aller Welt. Jetzt zeig uns, wie wir mit unseren Gaben dir dienen können. Und dann wirke du bleibende, ewige Frucht daraus. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir haben im Dezember die Hochzeit dieses netten Paares gefeiert. Wir hatten ja schon Sorge, ob Hans-Jörg Kähnel noch aus Ostafrika herauskommt. Er wurde damals evakuiert, die Hochzeit konnte stattfinden. Es war bitterkalt und alles vereist, ihr habt es überlebt. Es war wunderschön in der Weinsberger Kirche. Jetzt sagt ihr uns noch ein Wort, wie es für euch weitergeht. Kähnel.
Ja, als ich vor 1,5 Jahren verabschiedet worden bin von Ihnen hier in der Gemeinde, habe ich nicht gedacht, dass ich jetzt wieder hier stehe. Aber eins der ersten Dinge, die ich erlebt habe, als ich in Zaire angekommen bin, haben die Leute gefragt, wo ist denn deine Frau? Dann habe ich immer gesagt, ich habe noch keine. Und haben sie gesagt, ja, wir beten für dich, dass Gott dir eine schenkt. Und ja, Gott erhört gewiss. Ja, jetzt leider hat sich die politische Situation so entwickelt in Zaire, dass wir nicht zurück können, um dort weiterzuarbeiten. Und jetzt ist so, dass wir in Kenia, in NEXT, in der theologischen Hochschule, können wir in der technischen Leitung aushelfen. Da wird ja auch von Hilfe für Brüder unterstützt und wir dürfen da sein für eine Weile. Ich möchte noch die Grüße ausrichten von den Gemeinden in Zaire. Zwar überall, wo man hinkommen ist, haben sie immer gesagt, ja, dass man die Gemeinde daheim, die Christen in Deutschland, grüßen soll und auch bedanke für alle Hilfe, die von hier kommt.
Ich will noch Gebetsanliegen sagen, und zwar das Erste wäre, dass wir uns gut anpassen, dort in der Situation in Nairobi, was wir da jetzt vorfinden. Und das andere, was uns auch am Herzen liegt, und wir uns freuen, wenn Sie mit dran denken, sind die Christen in Zaire, die dort jetzt mehr oder weniger ohne, also allein sind und dass sie gerade in der schweren Zeit wachsen und merken, wie Gott zu ihnen steht und im Glauben vorwärts kommen.
Dass sie das wirklich als Gebetsanliegen regelmäßig mitnehmen. Dass die baldmöglichst weiter können. Nach allem, was wir wissen, sind 25 Krankenhäuser und Gesundheitsstationen geplündert, auch sehr zerstört. Und da wird so ein erfahrenes Ehepaar gebraucht, ganz dringend, um da wieder zu helfen, gell? Wir haben jetzt auch wieder Medikamententransporte, die laufen, die erste Luftlieferung läuft rein. Wir gucken jetzt, das ist wie die Taube beim Noah, wenn die wieder heil zurückkommen, das erste Flugzeug der Afrika-Inlandkirche, das dann doch hoffentlich wieder aufgeht. Es ist furchtbar und beter,
müssen einstehen und die Christen dort haben es sehr schwer. Es sind auch sehr viele Kinder umgekommen, auch Ehefrauen der Pastoren, auch Pastoren, aber auch viele Gemeindeglieder. Und bitte tut alles von Nairobi aus, was man tun kann. Schön, dass er miteinander hinausgeht, freuen wir uns. Wir geben unser Opfer heute für diesen Dienst. Das ist groß. Wenn junge Leute hier verzichten, sind mir nicht leicht gefallen, bei der Andrea geborene Schick, die hat so eine gute Position hier gehabt, einfach zu sagen, ich begrabe das alles. Auch für Frauen in der Emanzipation nicht ganz leicht. Und sagen, ich gehe raus und bin Ehefrau meines Mannes und gucke, ob ich mit meinen großen Computerkenntnissen und Wirtschaftskenntnissen auch draußen noch was tun kann. Der Herr segne euch ganz besonders, dass er sagt, es war die Frucht, die wir bringen dürfen von den Herren. Also dafür ist Opfer heute bestimmt. Die machtvollste Predigt, die ich in meinem Leben je gehört habe, ist die Vertonung der Bach-Choräle, Johann Sebastian Bach. Sie wissen, ich habe da mal eine Kassette zusammengestellt für so einen Missionar, das war vor 20 Jahren, der da evakuiert werden musste beim Idi Amin. Ich dachte, Worte, die sind immer zu schwach, der lag da lang, schwer krank, und habe ich ihm einfach so Bach-Choräle auf eine Kassette überspielt und dann mit der Post geschickt. Und später habe ich mal mit Friedrich Hensler darüber gesprochen, sagt, die verständlichen Bach-Choräle, wo der Text so viel Aussage hat. Und da sind jetzt, habe ich drei Sammlungen zusammengestellt, nicht nach musikalischen Gesichtspunkten, sondern nach dem Text. Und da ist jetzt die letzte erschienen, die heißt Jesus, geh voran. Da sind nochmal 31 Bach-Choräle, die gibt's in einer CD oder in einer Kassette drüben, im Büchertisch. Die andere war Jesus meine Freude oder Jesus meine Zuversicht. Und das ist auch für Sie, dort wo Sie es brauchen, in den schweren Depressionen oder in Krankenzeiten, so wunderbar, wo man gar kein anderes Wort mehr braucht, als diesen herrlichen Zuspruch und der wunderbaren Vertonung in den schönen Aufführungen von Helmut Rilling. Ich darf Sie noch darauf hinweisen, da hinten liegt viel, da liegen schon wieder die Programme zu unserer Bibelwoche in der Passionswoche, da liegen die Programme für dieses Gemeindeprofil, für die Veranstaltung, für die Mitarbeiterschulung, da liegen noch die Einladungszettel zu den Abendgottesdienst am nächsten Sonntag und da liegen auch hinten Plakate noch auf dem Simsen. Getauft wird heute Nachmittag um 14 Uhr Sabrina Wagner aus Bodenang, Sommerhaltenstraße 70. Bestattet wurde in der vergangenen Woche Monika Neuhold, 51 Jahre, aus der Hohenheimer Straße. Befiehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn. Er wird's wohl machen. Wir wollen unter den Segen unseres Herrn uns stellen. Und wo Sie auch sind, der Herr mit seiner segnenden Hand hält Sie fest. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.